Ja, was erwartet ihr, Leute? Ein Profi-Christ packt aus. Ich habe was ausgepackt und ich meine, wir können jetzt nochmal drüber reden, was wir da gerade erlebt haben und so, aber na gut, okay, ich hab noch ein bisschen mehr auf der Pfanne. Das war ein bisschen ein müder Einstieg, aber okay, aber es ist schon so, ein Profi-Christ packt aus. Also es ist schon ein komisches Thema, Profi-Christ, da sagt einer Profi-Christ, das klingt ja so voll der Angeber. Also es ist ja unglaublich, wie kann man das so behaupten, irgendwie ein Profi-Christ und packt aus. Irgendwie da ist es auch nicht so richtig, der Schmack ist dahinter, ihr wusstet nicht, was euch jetzt erwartet, was da irgendwie kommt. Normalerweise, wenn man irgendwie von Auspacken oder sowas hört, dann denkt man an irgendwas Sensationelles. Also das ist so Enthüllungsjournalismus, ja. Also irgendwie der oder die packt aus dem Leben und dann erwartet man, dass da wirklich sensationelle Dinge dann irgendwie rauskommen und was am nächsten Tag vielleicht in der Zeitung steht oder irgendwo im Internet und alle sind hell entsetzt oder voll begeistert oder wie auch immer. Auspacken und Profi-Christ. Vielleicht fange ich einfach mal an mit dem Wort Profi-Christ. Ist ja doch schon irgendwie anstößig. Also erstmal, was ist ein Profi? Was ist so die Definition? Was ist ein Profi? Wer weiß was? Kriegt Geld dafür? Okay. Experte, ja. Okay, das ist, also ein Profi ist einer, der lebt von dem, was er so tut, kriegt dafür Geld. Und man kennt das ja aus dem Sportbereich, da gibt es ja so, da gibt es die Hobbysportler und dann gibt es so die Profisportler. Und der Hobbysportler, der was weiß ich, der macht halt da seinen Fußball und mehr oder weniger aktiv. Ich meine, es gibt ja auch die Passivsportler, kennt er ja, die sitzen halt vorm Fernseher und betreiben halt so halt eher Sport und laufen höchstens mal zwischen Kühlschrank und Toilette und Fernseher hin und her. Also das sind die Hobbysportler, die werden es nie so richtig weit bringen, dass sie wirklich auch Geld damit verdienen und davon leben können. Okay, und dann die Profisportler. Ein Profisportler, das ist einer, der spielt so gut, meinetwegen Fußball, dass ein Verein oder sowas Interesse an ihm hat und sagt, Mensch, ich zahle dir Geld dafür, du bist so gut, ich gebe dir ein Gehalt und dann kannst du davon leben im besten Falle. Also ein Profisportler kann etwas sehr gut, ganz toll und dafür wird er dann bezahlt und kann davon leben und muss jetzt nicht irgendwie ins Büro gehen, so wie ich zum Beispiel jeden Tag und da irgendwie auf dem Stuhl rumrutschen, sondern der darf dann irgendwas viel Spannenderes machen, das, was ihm so richtig Freude macht. Na gut, das macht mir auch Freude, was ich so tagsüber die ganze Zeit mache, aber ihr wisst, was ich meine, Profisportler, das ist doch was Klasse, gell? Wenn ich was als Hobby gemacht habe, egal was, und dann kommt irgendeiner und sagt, Mensch, du bist super, ich zahle dir was dafür und irgendwann kann ich davon leben. Okay, vielleicht ist das jetzt nichts besonders Neues, dass man einfach mal so eine kleine Definition hat. Also, aber wenn man jetzt sagt, ein Profi, das ist einer, der sein Geld damit verdient, dass er etwas besser in einem bestimmten Bereich kann als andere, was wäre dann ein Profi-Christ? Was meint er? Was ist ein Profi-Christ? Ja. Der kann besser Christ sein als andere. Der ist heiliger. Oh, higher ground. Wir sind ja hier schon auf dem richtigen. Der wandelt auf höheren Pfaden. Okay, wenn es dann noch heißt, dann ich, Ingo Meissner, Profi-Christ. Also dann bin ich ja offensichtlich so einer, der so gut in seinem Christsein ist, dass ich davon leben kann, oder? Wenn man jetzt so nach dieser Definition dann handelt. Also ein Profi ist ja der, der kann davon leben, weil er halt was besonders gut kann, besser als andere und kriegt dafür Geld. Okay, ich will jetzt da nicht länger in diesem Thema da rumbohren oder sowas. Ich will euch mal gleich die Illusion nehmen, einen Profi-Christen gibt es natürlich nicht. So. Ich arbeite zwar in einem Missionswerk hier beim Jans-Team, also wer mich noch nicht kennt, ich bin hier tätig, bin da Geschäftsführer und ich habe auch eine theologische Ausbildung. Also ist schon irgendwas mit Theologie, aber ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt besonders gut Christ sein kann. Ich werde nicht dafür bezahlt und bin nicht eingestellt worden, weil ich christlicher bin als andere, sondern weil da einfach eine Qualifikation gebraucht wurde im Werk und ich habe da irgendwie drauf gepasst. Christsein ist natürlich wichtig, ganz klar, und das trägt mich auch durch, aber ich werde nicht dafür bezahlt, weil ich besonders gut Christ sein kann. Okay, aber nochmal etwas später dazu mehr. Also keiner wird dafür bezahlt, nur weil er ein guter Christ ist. Das ist kein Pastor wird dafür bezahlt, kein Pfarrer, da wird kein Missionsmitarbeiter wird dafür bezahlt, nur weil er Christ ist. Da muss noch ein bisschen mehr dazu kommen. Aber wenn ich jetzt den Begriff Profi-Christ etwas großzügiger mal auslege, dann kann man das auch verstehen als einen, der so ein richtig guter Christ ist. So. Also ein richtig guter Christ. Und was für ein Bild von einem richtig guten Christen habe ich jetzt? Und ich habe da so eine Geschichte mal gefunden, vor, was weiß ich, 30 Jahren, 40 Jahren, als ich hier in die Gemeinde kam. Nee, so alt bin ich noch nicht, aber da hatte ich auch mal die Geschichte mal vorgetragen. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere noch, aber die meisten von euch kennen die nicht. Also, und zwar habe ich das gefunden, das ist ein Mensch, der so ein besonderer Christ ist und der erzählt, was ihm letztens so begegnet ist. Und er sagt, letztens ging ich an einem Buchladen mit religiösen Büchern vorbei, als ich einen Hupe, wenn du Jesus liebst, Aufkleber sah. Also ich war gut aufgelegt, weil ich gerade von einer gelungenen Kirchenchoraufführung kam und dann kaufte ich mir den Sticker und klebte ihn auf meinen Wagen. Mann, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Die nachfolgende Begebenheit gehört zum Erhebendsten, was mir je widerfahren ist. Ich musste an einer roten Ampel stehen bleiben. Und während ich gerade über den Herrn und seine Güte sinnierte, wurde die Ampel grün, ohne dass ich es merkte. Da war es gut, dass auch jemand anderes Jesus liebte, denn hätte der nicht gehupt, wäre mir das wohl auch nie aufgefallen. Mir fiel auf, dass viele Menschen Jesus liebten. Während ich da so stand, fing der Typ hinter mir wie wild an zu hupen. Er lehnte sich aus dem Fenster seines Wagens und schrie, bei Gott, vorwärts, vorwärts! Wie überschwänglich dieser Mann doch wohl Jesus liebte. Alle fingen an zu hupen und ich lehnte mich ebenso aus dem Fenster, winkte und lächelte den vielen Gläubigen zu. Ich hupte sogar mehrmals, um an ihrer Liebe teilzuhaben. Ich sah einen anderen Mann, der mir den ausgestreckten Mittelfinger zuwinkte. Ich fragte meinen Enkel auf dem Rücksitz, was denn das zu bedeuten habe. Und er meinte, es wäre wahrscheinlich so ein hawaiianischer Glücksgruß oder so. Nun, ich habe noch nie jemanden aus Hawaii getroffen, also gab ich ihm den Gruß zurück. Mein Enkel brach in Gelächter aus. Offensichtlich genoss auch er diese religiöse Erfahrung. Einige Leute waren so gefangen in der Freude des Augenblicks, dass sie aus ihren Wagen stiegen und zu mir kamen. Ich wette, sie wollten wissen, welche Kirche ich besuche, oder sie wollten einfach nur mit mir beten. Aber da bemerkte ich dann doch die grüne Ampel. Ich winkte also noch einmal lächelnd meinen Brüdern und Schwestern zu und fuhr weiter. Mir fiel noch auf, dass ich der einzige Wagen war, der es über die Kreuzung schaffte, bevor es wieder rot wurde. Ich war ein wenig traurig, dass ich diese Leute nach all der Gottesliebe, die wir miteinander genossen hatten, verlassen musste. Also wurde ich langsamer, lehnte mich noch einmal aus dem Wagen und winkte ihnen ein letztes Mal den hawaiianischen Glücksgruß zu, während ich davonfuhr. Lobe den Herrn für solch wunderbare Menschen. Okay, ein richtig guter Christ, der weiß, wie man den Alltag auch meistert. Hä? Okay, aber jetzt mal ernsthaft, was zeichnet denn einen richtig guten Christen so aus? Also so ein Christ, wie er so im Buche steht, was man so vielleicht sonntags auch im Gottesdienst hört und was würdet ihr so meinen, was sind da so für Kennzeichen so eines Christen? Also vorhin war mal was irgendwie so auf higher ground, irgendwie ein Heiliger, was auch immer das jetzt mal heißen mag. Ja, genau. Liest viel in der Bibel. Ja, Vorbild Nächstenliebe, ja. Mhm. Geht in die Kirche. Ja, das sind so eine ganze Latte. Ich nenne einfach mal ein paar Punkte, was man so gemeinhin unter einem guten Christen auch versteht. Dass er vielleicht ein starkes Gebetsleben hat, also im Gespräch mit Gott bleibt. Versteht die Bibel, auch die schwierigen Stellen. Ist vielleicht ein guter Seelsorger. Hat nie Zweifel an sich und Gott. Weiß immer, was er zu tun hat. Alles läuft doch irgendwie gut im Leben. Er lebt ausgewogen, etwas Sport, etwas Alkohol, gute Ernährung, keine Süchte, nichts im Extrem. Geht sorgsam mit der Schöpfung um, trennt den Müll ordentlich, schmeißt kein Papier auf die Straße. Ist freundlich, nett und flucht nicht. Hört die richtige Musik, nicht so richtig aggressives und nichts mit bösen Texten. Ist Gott irgendwie näher? Hat eine gute Ehe, hat liebe Kinder und, ja, wenn man noch nicht verheiratet ist, hat keinen Sex vor der Ehe, zieht sich keine Pornos rein, keine Ahnung, solche Dinge soll es ja auch geben. Lügt, betrügt und stiehlt nicht und hatten wir schon gehabt, geht sonntags immer schön in den Gottesdienst und. Die Liste kann man noch sicherlich ganz weit fortführen. Das sind alles so Kennzeichen, wo man so gemeinhin sagen würde, das zeichnet doch irgendwie so einen Christen aus oder das ist ein Bild, was wir im Kopf haben von einem richtig guten Christen. Und wie geht's dir jetzt so damit, wenn du das jetzt so hörst? Einfach diese Aufzählung von dem, was ein Christ so ist. Da baut sich doch jetzt wahrscheinlich so bei dem einen oder anderen so ein kleines bisschen Druck auf, oder? Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Also zumindest bei mir ist es so, als ich drüber nachdachte. Das sind ja alles nicht jetzt Punkte, also das war jetzt schon ernsthaft. Das ist jetzt nicht Quatsch, was ich da erzählt habe, sondern das sind alles Punkte, wo ich schon sagen würde, ja Mensch, also wenn ich das so in meinem Leben hätte, also wäre schon stark. Aber ich merke halt auch bei mir selbst, ich krieg das nicht hin alles. Ich schaff das gar nicht. Ohne dass ich jetzt genau sage, an welchen Punkten, wie und was, aber einfach nur, ich merke das halt, wenn ich diese Liste so durchgehe und dann ist das schon also ein riesig hoher Anspruch und ich bekomme richtig Leistungsdruck. Das ist ja vielleicht fast wie so eine To-Do-Liste, die man vielleicht abhaken kann oder auch nicht abhaken kann. Und dann habe ich weitergedacht. Es hat eigentlich gar nichts Christsein mit irgend so einer To-Do-Liste zu tun, dass man einfach Punkt für Punkt dann abhakt und das habe ich jetzt gemacht, okay, und hier bin ich jetzt weitergekommen und dann bin ich auf dem Heiligkeitslevel jetzt auf Stufe 5 und dann, wenn ich noch ein bisschen weiter arbeite, dann komme ich auf 7 und dann bin ich irgendwann auf 10 und so. Das hat für mich mit Christsein erstmal gar nichts zu tun. Christsein, das ist für mich eine Beziehungsfrage. Und da sind so Fragen für mich wichtig, wie stark beziehe ich Gott in mein Leben mit ein? Möchte ich wirklich mit ihm leben? Lasse ich ihn an den Dingen teilhaben, die mich beschäftigen? Rechne ich mit seinem Handeln? Lasse ich ihn mein Leben bestimmen? Christsein ist eine Beziehungsfrage. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und auch schon lange Christ. Ich habe mich so im Alter ungefähr um die 16 rum bekehrt. Ich kann nicht genau den Tag sagen, es war nicht an einer bestimmten Veranstaltung, aber es war so um diesen Dreh rum, wo ich dann von da an sagte, ja Herr, du sollst ja praktisch für mich der wichtigste Punkt in meinem Leben sein. Ich möchte dir folgen und erwarte von dir, dass du mir hilfst und mein Leben auch zu gestalten. Jetzt bin ich, wie ich schon gesagt habe, Geschäftsführer in einem Missionswerk und bin zuständig für die Finanzen der BFA und vom Jans-Team hier in Deutschland. Und ich habe eine tolle und begabte Frau, liebe, gesunde Kinder, viele von euch kennen die ja alle, und leide keine Not, also ich nag nicht am Hungertuch. Alles scheint irgendwie so richtig gut zu sein, denkt man sich jetzt, wenn man den Ingo so ein bisschen kennt. Oh, das ist doch irgendwie, naja, gut, vielleicht nicht ganz meine Sache, aber irgendwie, naja, der hat doch irgendwas da jetzt auch geschafft, irgendwas richtig gemacht. Doch lief das längst nicht alles so glatt, wie das alles so aussieht. Weil man weiß ja häufig gar nicht, wenn man sich nicht mit Leuten auch näher beschäftigt, wie sind die überhaupt dazu gekommen, wo sie jetzt gerade sind. Und ich habe in den vergangenen Jahren oder auch, muss ich sagen, ja Jahrzehnte mittlerweile, bin ja schon so etwas älter, teilweise einiges schmerzhaft erleben müssen, was mich dann letztlich auch wieder stärker gemacht hat, aber was nicht so einfach war. Und da möchte ich euch mal ein Beispiel geben, so aus meiner Geschichte, wie ich zum Jans-Team gekommen bin, wie mir das so passiert ist. Das ist nicht so das ganz Gewöhnliche. Und ich fange etwas weiter hinten an. Ich fange an in meiner Oberstufenzeit, Gymnasium so. Ja, da, ich weiß nicht mehr, welche Klasse das war, als ich da so die ersten Gedanken hatte. Aber man macht sich ja so Gedanken dann irgendwann, wo willst du mal hin mit deinem Leben? Und damals war das irgendwie auch vielleicht etwas beeinflusst durch Freunde. So, Mensch, irgendwie für mich war das ganz klar, mach was mit Betriebswirtschaftslehre. Okay, jetzt wisst ihr, ich mache irgendwas mit Jans Team. Insofern scheint das jetzt langweilig zu sein, die Story. Aber passt auf. Mach was mit BWL. Das war mir irgendwie so ganz klar. Ich habe da jetzt nicht groß mit Gott drum gerungen oder gefragt, sondern das war irgendwie, das war so klar. Und Mensch, da irgendwas mit BWL und dann im Marketingbereich, das wird mir Freude machen. So, das war so meine Planung, meine Marschrichtung. Und dann hatte ich weiter überlegt, naja, um dann später mal die Jobaussichten zu verbessern, ist es doch gut, wenn man noch eine Lehre davor macht, eine kaufmännische Ausbildung. Also ich wollte gerne Bankkaufmann wollte ich machen. Okay, das war so mein Plan, Abitur und dann richtig genau Vaterlandsliebe zu zeigen, macht sich auch gut im Zeugnis. Also Bundeswehr, habe ich mich noch für Bundeswehr entschieden, 15 Monate Grundwehrdienst, also Abitur. Dann ging's los, Bundeswehr, 15 Monate habe ich mich durchgequält. Und dann der nächste Schritt meiner Karriereplanung, Berufsausbildung. Okay, ich habe mich beworben, so ganz engagiert. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, so ein angehendes Wunderkind mit einem Dreierabitur hat's nicht ganz so einfach, irgendwie sich zu bewerben irgendwo. Und mit Bankkaufmann, ich habe zwar, glaube ich, bei einer Bank geschafft, in irgend so ein Testverfahren reinzukommen, also mit, ich weiß nicht wie viel anderen, 1000 andere oder keine Ahnung, aber irgendwie bin ich da auch nicht weitergeraten und das schien dann irgendwie so eine Sackgasse zu sein. Okay, das war so ein erster Dämpfer, naja gut, dann halt dann nicht Bankkaufmann, was gibt's da noch so, halt Industriekaufmann. Ja, okay, habe ich mich da dann versucht zu bewerben und zu machen, aber da habe ich es auch nie irgendwie geschafft, mal wirklich bis zum Vorstellungsgespräch vorzustoßen. Auch Frust. Was soll ich jetzt machen? Also immer noch nicht mit Gott und so. Ja, ihr habt das schon richtig da. Immer noch weiter. Und dann habe ich es dann irgendwie geschafft, dann, was weiß ich, mit Hilfe meines Vaters und einem Bekannten und Vitamin B und was weiß ich, dann wenigstens als Bürokaufmann eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Die habe ich dann auch bekommen, ja, in einem diakonischen Werk, Behinderteneinrichtung. Und das habe ich angetreten. 2 Jahre lang ging das Ganze, weil ich hatte Abitur, dann konnte man verkürzen und so, deswegen nur 2 Jahre. Also habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Und das war irgendwie auch gut, hatte einen einigermaßen erfolgreichen Abschluss hingelegt und dann nächster Schritt, Studium. Jetzt ist ja BWL dran gewesen, endlich hatte ich das so gehabt, meine Schritte, und nun geht's in die Vollen. BWL hat mich dann auch immatrikuliert, also eingeschrieben in Frankfurt, BWL, da bei uns ganz in der Nähe. Und fing da an, so munter, schon so als angehender Manager. Man geht da so in die Vorlesungen und fühlt sich dann schon ganz groß mit den, ich weiß nicht, das war damals ein Massenstudiengang. Ich denke mal, größter Hörsaal, und da waren sicherlich an die 1000 Mitstudenten oder sowas da. Also das war gut. Gab auch keine Beschränkung von den Noten damals noch. Okay. Und nach 2 Monaten dann, weiß ich noch ganz genau, nach 2 Monaten wachte ich morgens irgendwann auf und ich wusste mit ganz großer Klarheit, Das mit BWL ist etwas, was du auf keinen Fall machen möchtest. Ich wollte nicht mehr die Professoren sehen, ich wollte nicht mehr meine Kommilitonen sehen, nicht mehr so diese ganzen Karrieremenschen um mich ringsherum. Ich wollte nichts mit Mikro- und nichts mit Makroökonomie zu tun haben. Ich wollte nichts mit Finanzmathematik zu tun haben und so einem ganzen Zeugs. Mathe war sowieso immer zeitlebens ein großer Graus bei mir gewesen. Das war wirklich, das war von einem Tag auf den nächsten, ich kann es nicht anders erklären, war das so, das ist doch Schrott mit diesem BWL. Okay, soweit wusste ich das jetzt, aber ich hatte jetzt mein ganzes Leben bislang ausgerichtet gehabt auf diesen Punkt. Eigentlich war das ja richtig so geplant, Mensch, jetzt machst du BWL und dann hinterher Marketing. Nichts. Und es ist natürlich auch irgendwie ultra peinlich, hatte ich damals gedacht. Ja, sollte ich jetzt auch so einer von den vielen Studienabbrechern werden, den anderen? Einer, der es irgendwie nicht geschafft hat, was zu Ende zu bringen? Und ich hatte ja all die Jahre auch gar nicht nach Gott gefragt. Ich war zwar Christ, aber irgendwie war das ein Bereich, das hatte ich jetzt nicht so gedacht, ist das irgendwie gut, da Gott mit einzubeziehen, sondern ich bin da meinen Weg gegangen, ohne Gott. Und plötzlich stand ich da vor einer Mauer. Das Gute an der Sache war gewesen, dass ich jetzt nicht an Gott verzweifelt bin, höchstens an der Situation, weil ich erstmal nicht wusste, wie ging es weiter, sondern das hat mich Gott näher gebracht. Dann habe ich erstmal wieder drüber nachgedacht, ja, was hat denn eigentlich mein Christsein, mal abgesehen von Jugendgruppe und von Gemeinde, überhaupt mit meinem echten Leben zu tun? Und bislang war das gar nicht so viel gewesen. In Gemeinde und Jugendgruppe, klar, ich war immer mit dabei und Freizeiten und wie auch immer. Aber dass das was mit meinem Leben zu tun hat, Christsein, Richtung Berufswahl vielleicht auch, oder auch dann Partnerschaft oder wie auch immer, also mit dem Real Life, das war für mich so eine Erkenntnis, das wird mir ganz neu bewusst in der Zeit, wo ich ganz unten war und wo so praktisch so mein Kartenhaus meiner Planung zusammengestürzt ist. Und da fing ich dann an, Gott auch mit einzubeziehen in meine Überlegungen, zu sagen, Herr, jetzt guck mal, jetzt bin ich hier so mit meinen tollen Gedanken so weit gekommen, lange geplant, jahrelang und immer gelebt und nix und jetzt geht's nicht mehr weiter. Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich wusste nicht, was soll ich überhaupt studieren? Soll ich irgendwie als Bürokaufmann dann halt irgendwo tätig sein? Oder wie auch immer. Es war wie leergefegt, mein Gehirn. Null Perspektive. Und das ging, würde ich mal so sagen, so 4 Wochen mal locker. Also wo überhaupt nichts ging und ich fragte Gott und was soll ich tun, was soll sein, ich las in der Bibel und da kam auch nichts und sowas, aber es war nach diesen ungefähr 4 Wochen, weiß nicht mehr genau, aber es war so auch wieder an einem Morgen und ich wachte auf und hatte ganz klar in meinem Kopf gehabt, mach was mit Theologie. Ich kann's nicht anders beschreiben. Das war wirklich so, als ob wirklich so Gott zu mir direkt in meinen Kopf reingesprochen hat. Mach was mit Theologie. Geh in diese Richtung. Und das war für mich so überraschend, dass man irgendwie auch eine Reaktion auch wirklich von Gott auch erwartet, dass da was kommt. Man betet und man ringt auch drum. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ihr jetzt betet, rechnet ihr auch wirklich damit, dass Gott dann handelt? Und wenn er dann antwortet, vielleicht ist das ja gar nicht so gut, wer weiß. Rechnet ihr noch damit? Also das war für mich eine ganz erstaunliche Sache. Mir war das so klar, dass mir der Heilige Geist das so gesagt hat, bestätigt. Das war wirklich ja Gottes Stimme, die da gesprochen hat. Aber ich war trotzdem noch unsicher. Und was macht man, wenn man unsicher ist in solchen Fragen? Oder zumindest, was habe ich gemacht? Ich habe mich dann halt mit Freunden mal besprochen und mal gesagt, hör mal zu, Theologie. Ich habe zwar nie so dran gedacht, aber was haltet ihr davon? Könntet ihr das überhaupt euch vorstellen? So, ihr kennt mich ja ein bisschen und habt dann auch mit einem befreundeten Seelsorger gesprochen. Das war übrigens, glaube ich, mein allererstes bewusstes seelsorgerliches Gespräch. So, ja, bin ich zu einem hin und dann, oh, Probleme und alles und hier und das habe ich jetzt, meine ich, von Gott gehört zu haben. Und alle haben mich in diese Richtung bestätigt. Da war kein einziger, der gesagt hat, das ist aber ein bisschen eigenartig bei dir. So, was weiß ich, aber da war nur Bestätigung. Und das war für mich dann auch noch die Vergewisserung. Wirklich, Gott hat gesprochen. und dann bestätigt auch durch Freunde und auch durch Bekannte. Dann war für mich immer noch nicht entschieden, gehe ich jetzt auf eine Bibelschule oder gehe ich an die Uni. Gibt ja so prinzipiell die zwei Möglichkeiten in Deutschland. Uni, das ist dann eher so, wenn man Richtung Pfarrer dann auch geht, in der Landeskirche. Und dann Bibelschule, das ist dann eher, wenn man in der Freikirche dann als Pastor tätig werden möchte. War mir nicht ganz klar, hatte ich auch Gott dann mit einbezogen und gesagt, Herr, du musst es mir ganz deutlich zeigen. In dem Fall habe ich es jetzt so gemacht, ich habe dann mal ein Probewochenende gemacht an einer Bibelschule. Bin dahin und habe dann mal so mitgelebt, mich mit Leuten unterhalten, mal reingeschnuppert, wie könnte das sein an der Bibelschule. Und es war mir sehr schnell klar, das war schon, glaube ich, am ersten Abend, das war mir alles sehr eng. Irgendwie, das war nicht etwas, wo ich gedacht hatte, Mensch, da fühle ich mich jetzt wohl, da komme ich irgendwie wirklich auch voran, sondern das war für mich sehr eng eingegrenzt und heute ist es anders bei Bibelschulen, aber es war damals, zu dieser Zeit, war das so ein Umbruch auch bei Bibelschulen und es war noch viel so ein alter Mief von Ausbildungsstätten. Entschuldigung, das war so meine Ansicht. Wie gesagt, heute völlig anders. Wenn ich heute vor der Frage stünde, wäre ich wahrscheinlich auf eine Bibelschule gegangen. Okay, nur so viel. Aber damals war das für mich ganz klar, wirklich von Gott her, nein, das ist es nicht. Okay, dann, was war der nächste Studienort? Ich konnte Frankfurt, aber Frankfurt, naja gut, da hatte ich ja schon mit BWL und dann hat es mich nicht wieder so auf diesen Campus da gezogen. Und dann war das nächste Mainz. Da kannte ich auch jemanden und so habe ich dann angefangen in Mainz evangelische Theologie auf Pfarramt zu studieren. Im dritten Semester, also es lief bis dahin so ganz gut, da macht man ja so seine Sprachen am Anfang, da Griechisch und später Hebräisch und Vorlesungen und. Und dann fing es an mit Neuem Testament und da wurde praktisch mein Glaube dermaßen erschüttert durch die Art und Weise, wie an die Bibel auch rangegangen wird, in einer bestimmten wissenschaftlichen Art und Weise und ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Und ich war drauf und dran, auch nach diesen drei Semestern dieses Theologiestudium hinzuschmeißen, weil ich gedacht habe, ja Herr, was soll denn das jetzt? Du stellst mich da in so ein Studium rein und dann hänge ich da nach drei Semestern schon wieder und bin kurz davor, wieder hinzuschmeißen und bringt es doch alles nicht. Und er hat mich in der stillen Zeit auch wieder ganz stark ermutigt. Ich weiß nicht mehr, welcher Bibelvers das war, aber das war auch so. Das ging auch über mehrere Wochen, also wo ich da wirklich echt am Verzweifeln wieder war. Und dann war es an einem Tag so ein Bibelvers, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber das hat so klar zu mir gesprochen als Ermutigung. Das war in die Richtung, Mensch Ingo, bleib dran, ich bleib bei dir. Ich begleite dich durch dieses Studium. Hab keine Angst, wir schaffen das gemeinsam. Und ich habe mich so befreit gefühlt an dem Tag. Und habe dann auch Freunde gefunden, die mir auch einen alternativen Zugang zu bestimmten wissenschaftlichen Methoden gegeben haben. Und dann konnte ich plötzlich auch ja in teilweise kritischen theologischen Fächern auch gute Arbeiten schreiben und. Also als ob ein Knoten geplatzt wäre. Gott hat da durchgetragen, geholfen. Dann habe ich mein Studium dann auch mit dem ersten Examen beendet. Also es lief wirklich spitzenmäßig, dann muss man sagen. Ich war zwar nicht der Jahrgangsbeste, aber so fast. War als Erster dann im Vikariat. Das ist dann der zweite Teil der Ausbildung. Also so ähnlich wie beim Lehrer. Die machen das Referendariat. Bei Theologen heißt das Vikariat. Hab das dann gemacht. 2 Jahre lang als Pfarrer gearbeitet und beerdigt und gepredigt und getraut und getauft und was man halt alles so macht. So richtig mit Talar und Bäffchen und ich habe das noch zu Hause im Schrank auch alles. Okay. Und dann gegen Ende dieses zweiten Ausbildungsabschnittes kam wieder etwas. Kam eine große Ernüchterung. Ach ja, ich hatte zwischenzeitlich auch geheiratet, die Ute. Hatte sie an der Uni kennengelernt und so. Und dann waren wir verheiratet, sie haben zusammen natürlich auch gelebt dann und so und haben uns auch drüber ausgetauscht und sie hat auch mitbekommen, wie ich zusehends Schwierigkeiten bekommen habe im Umgang mit Pfarrkollegen, in der Art und Weise, wie ich gerne auch Gemeindebau machen möchte und das auch nicht auf große Zustimmung traf im Kollegenkreis, wie praktisch da Neid und Hauen und Stechen war und dass auch der Kurs meiner Landeskirche, das war die Hessen-Nassauische, was da kirchenpolitisch auch da vorgegeben wurde, überhaupt nichts war, wo ich mit gutem Gewissen sagen konnte, Mensch, das kann ich so mittragen. Und ich merkte, das war ja schon über so einen gewissen Zeitraum, das war jetzt nicht sofort und nicht innerhalb von 2 Wochen, aber ich merkte immer mehr, ich komme jetzt dann auf diesen Schritt zu, wo ich dann mich bewerbe auf eine Pfarrstelle, also wenn ich fertig bin dann mit diesem zweiten Examen, wo ich mich auf die Pfarrstelle bewerben soll oder auch nicht. Und ich hatte immer weniger Frieden darüber gehabt, mich auf so eine Pfarrstelle zu bewerben. Notenmäßig wäre das jetzt nicht so das große Thema gewesen, aber ich hatte innerlich plötzlich ganz große Zweifel gehabt, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Und da habe ich auch Gott gefragt und ich habe keine Bestätigung bekommen, da weiterzugehen. Und das war eine harte Geschichte gewesen für mich. Ich hatte ja auf Gott gehört und habe dann Theologie angefangen zu studieren, habe das 6 Jahre lang an der Uni gemacht, dann noch 2 Jahre drangehängt für den zweiten Ausbildungsabschnitt. Also wir reden von 8 Jahren, die ich praktisch da investiert habe, von meiner kostbaren Lebenszeit. Und plötzlich, das, was man eigentlich damit macht, man wird landeskirchlicher Pfarrer, diese Sicherheit war völlig weg, auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich bin so von meinem Typ her so ein sehr loyaler Mensch. Und wenn ich irgendwo dabei bin, dann bin ich ganz dabei oder ich bin eher nicht dabei. Und ich konnte einfach nicht sagen, dass ich da hinter dem stehe, was damals da in der Landeskirche dann läuft und dass ich mich da anstellen lasse. Ich hätte Mühe damit gehabt, von jemandem Geld zu bekommen und hintenrum bin ich nur am Schimpfen und am Machen und am Tun. Also das wollte ich da nicht. Ja, aber was war die Alternative? Super, toll, 8 Jahre lang Richtung Theologie und du denkst, Mensch, Gott führt dich weiter. Es gab da eine Möglichkeit, noch am Ende dieser 2 Jahre ein halbes Jahr dran zu hängen in der Landeskirche, nannte sich dann Spezialvikariat. Und da hatte ich dann da auch mit Gott da hart gerungen, ja gut, soll ich das jetzt überhaupt noch machen? Bringt's das überhaupt? Hat das noch einen Taug? Aber da war es mir ganz stark von Gott auch dann dieser Eindruck, ja, es ist gut für dich, nutz diese Zeit in einen Bereich, dich weiter zu qualifizieren, in den ich dich später führen möchte. Und das war so eine Sache, was mir da deutlich wurde, was mir auch Spaß machte, dass Gott mich da in eine bestimmte Richtung führen wollte in diesem halben Jahr. Und zwar war das Öffentlichkeitsarbeit. Ich hatte während meines Studiums immer wieder damit zu tun gehabt, hatte auch ein Gemeindepraktikum, war da mit einem Pfarrer sehr gut befreundet und habe da auch an so einer schriftlichen Arbeit da mitgewirkt. Da ging es um den Einsatz von Personal Computern in Pfarrstellen. Und das war damals noch so eine Zeit, also das war eher lustig, so die Fragestellung, die man damals hatte. Also da war es wirklich überhaupt die Frage, soll man das und kann man das einsetzen? Und wir kamen zu dem glorreichen Ergebnis, ja, es ist gut, wenn man Computer im Pfarramt einsetzt. Textverarbeitungsprogramme und solche Geschichten. Gut, aber ne, also das war so meine erste Berührung da mit Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne. Und das war mir dann klar, Mensch, dann mach was mit Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe dann ganz schnell auch wieder eine Stelle da gefunden für dieses halbe Jahr. Das war dann wieder in der diakonischen Einrichtung, wo ich am Anfang meine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Ich kannte da immer noch ein paar Leute und die konnten sich das auch mit mir vorstellen. Ich meine, es war für die jetzt auch recht einfach, die Entscheidung, weil ich habe die nichts gekostet. Die Kirche hat mich bezahlt. Aber ich habe dann da in der Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht und Gott hat mir Gunst geschenkt. Ich habe meine Sache ordentlich gemacht, die Leute waren angetan von mir und haben es mir auch ermöglicht, eine nebenberufliche Ausbildung anzufangen als PR-Berater. Also das ist so Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit. Das habe ich dann begonnen in diesem halben Jahr, also meine dritte Ausbildung mittlerweile, Öffentlichkeitsarbeit. Und das halbe Jahr ging dem Ende entgegen und dann wusste ich ja nicht, wie es weitergeht. Pfarramt kam für mich nicht in Frage. Und dann hatte ich meine Stellenausschreibung oder mein Stellenprofil in so einem Internetportal. Gibt so ein christliches Ding, habe ich da mal eingestellt und so das und das bin ich und das kann ich mir vorstellen. Und dann bekam ich irgendwann eine Zuschrift, auch vom Jans-Team. die brauchen jemand in der Öffentlichkeitsarbeit. Okay, ach, danke Gott, ja, super, toll. Und da mal geguckt, was ist Jans Team, kannte ich ja nicht und so, aber naja gut, das schien so ordentlich zu sein. Missionswerk mittlere Größe, keine Ahnung, aber irgendwie so schien das so ganz okay zu sein. Also, bewerbe ich mich und dann kriege ich einen Anruf später, das war damals der Peter Regels noch, der da in Leitung war, geht ja auch hier in die Gemeinde oder ist jetzt in China als Missionar. Aber damals ruft er mich an, ja, Herr Meißner, ja, Sie haben sich ja beworben und ja, und da Öffentlichkeitsarbeit, aber diese Stelle gibt es leider nicht mehr. Dann stellte sich dann heraus, damals war das eine Frau gewesen, die hatte die Stelle gehabt, die hatte gekündigt, ist weggegangen und dann hat Jans Team diese Stelle schnell ausgeschrieben, weil die jemanden brauchten. Aber die Frau, die hat es woanders dann irgendwie nicht so richtig geschafft, da reinzukommen und die ist dann wieder zurückgekommen. Aber genauso in dieser kurzen Periode, wo die Stelle praktisch unbesetzt war, habe ich praktisch Kontakt zum Jans Team bekommen. Und dann sagte der Herr Regels damals, ja, aber wir hätten da noch was anderes. Das ist so Geschäftsstellenleiter, so beim Jans Team. Da habe ich dann gedacht, oh Gott, das ist ja interessant jetzt. Das ist ja wieder was Kaufmännisches. Irgendwie scheint da was, möchtest du mir was damit sagen? Also ich war richtig baff gewesen, dass Gott da anscheinend irgendwie so ein bisschen Sinn in meine drei Ausbildungen reinbrachte, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Erst Bürokaufmann, dann Theologie auf Pfarramt, aber ich habe mich ja nicht beworben, dann plötzlich Öffentlichkeitsarbeit, hat ja alles nicht unbedingt groß was miteinander zu tun. Und Gott schien hier plötzlich meine Ausbildung zusammenzubringen. Die Bruchstücke meines Lebens, wenn ich das immer so ein bisschen pathetisch so formulieren kann. Und Gott ließ mich, habe ich dann erkannt, all die Umwege gehen, um mir zu zeigen, ich will dich hier haben, an dieser Stelle, als Kaufmann, als Theologe, und als Öffentlichkeitsarbeiter. Und das waren genauso Bereiche, wo ich dann auch reingekommen bin, wo jede Qualifikation gefragt war. Und dann dachte ich, wie genial ist eigentlich Gott? Wo das so wirklich rauf und runter ging und immer wieder durchgeschüttelt und hier war es nicht geklappt und da vor die Wand gerannt. Ich bin jetzt bereits 10 Jahre beim Jans-Team und es lief auch in den letzten 10 Jahren nicht immer alles glatt. Und auch jetzt komme ich immer wieder an meine Grenzen. Das sind andere Grenzen, aber ich komme auch immer wieder an meine Grenzen. Und ich war schon oft der Verzweiflung nahe, weil ich nicht mehr weiter wusste. Doch eines meiner Standardgebete ist im Blick auf meine Arbeit, Herr, gib mir die Weisheit zu erkennen, was du von mir möchtest. Es ist dein Tag, dein Jans-Team, deine Schule und gebrauche du mich, um Dinge weiter positiv zu bewegen. Und Gott ist treu, er geht mit und hört und sieht mich und steht mir bei, Tag für Tag. Das ist jetzt mal so eine Story aus meinem Leben in Bezug auf meinen Beruf. Und ich könnte so ähnliche Auf- und Ab-Geschichten auch noch aus dem Bereich Freundschaft, Ehe, also ich bin jetzt nicht zum zweiten Mal verheiratet, das nicht, aber zumindest wie es dazu kam. Also das war auch alles andere als äußerst geradlinig. Will ich mal so formulieren, vorsichtig. Könnte ich jetzt noch verschiedenes anderes erzählen, aber das sprengt dann hier doch den Rahmen. Aber das Grundmuster ist immer das gleiche gewesen in all den Fragen. Immer wenn ich in eine Sackgasse geraten war, ich keinen Ausweg mehr wusste und ich wirklich Gott zutraute, dass er mit meinem Leben noch was anfangen kann, dass er es weiterführen kann und ich zu ihm betete und dann erhörte er mich auf wunderbare Art und Weise. Und schenkte mir eine Perspektive, die viel besser noch war als zuvor. So jetzt auch mit Ute. Das ist die beste Frau, die man sich vorstellen kann. Könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber ich kann es mir vorstellen. Das ist genau das, was Gott für mich bereit hat. Das Beste, was mir passieren konnte. Und all die Freundinnen und was weiß ich. Ja, kann keine mithalten. Also Gott schenkt wirklich spitzenmäßig und gute Dinge. In der Bibel stehen 2 Aussagen, die mir heute sehr viel bedeuten. Und da will ich noch ganz kurz auf diese beiden Aussagen zu sprechen kommen. Die erste findet sich im 2. Korintherbrief. Und Paulus schreibt dort an die Gemeinde, was Gott selbst zu ihm gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was ist das Besondere jetzt an dieser Aussage? Dieser Paulus war ja ein sehr gelehrter Mann, hatte Theologie studiert, war sehr angesehen bei seinem Volk, also hatte das richtige Parteibuch, wird man vielleicht heute sagen, war in einer angesehenen Bevölkerungsschicht, hatte das römische Bürgerrecht. Er war so ein richtig Intellektueller, ein kluger Kopf, ein scharfer Denker. Und dieser kluge Kopf wurde ja durch ein besonderes Erlebnis Christ und setzte dann seine vielfältigen Gaben 100% für das Reich Gottes ein. Und viele Menschen wurden durch ihn geprägt und viele Gemeinden sind entstanden. Gott gebrauchte ihn. Doch es war nicht immer einfach. Er wurde also vielfach verhaftet, wurde ausgepeitscht, halb gesteinigt und ist dann, hat Schiffbruch erlitten. Und er hatte eine Krankheit, die ihn nicht verlassen hat. Er hat mehrmals dafür gebetet und drum gerungen, Gott, Herr, diese Krankheit, ich mach mich gesund und dann kann ich stärker für dich tätig sein und wie auch immer. Und wir wissen heute nicht genau, was es für eine ist, aber manche Ausleger sagen, es könnte Epilepsie gewesen sein. Aber Gott hat ihn nicht geheilt. Er bekam von Gott nur dieses Wort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das war für Paulus letztlich ein riesiger Trost. Auch wenn er sich häufig schwach fühlte und die Dinge nicht so liefen, wie er wollte, Gott war trotzdem bei ihm und so viel Segen ging von ihm aus, also von Paulus. Gott gebrauchte diesen Paulus in seiner Schwachheit mit seiner Krankheit, um wirklich so viele Menschen positiv zu beeinflussen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir heute geht, wenn du diesen Vers hörst oder da von Paulus. Und heutzutage ist ja alles, dass man stark sein soll, cool sein und irgendwie das voll drauf hat und so. Ja. Und wenn man das jetzt halt nicht hat, wenn man nicht so cool ist halt wie die Freundin oder wie der Freund nebendran, wenn man nicht so erfolgreich im Beruf ist, wenn ich halt vielleicht voll der Loser bin, denke ich zumindest von mir. Ja, ob das so ist, steht auf dem anderen Blatt, aber ich habe vielleicht kein hohes Selbstwertgefühl von mir. Dann lass es dir sagen, auch wenn du denkst, du bist irgendwie an einem Tiefpunkt angelangt, du bist ganz schwach und du kannst irgendwie nichts und du bist nichts. Und Gott möchte dir gerade auch in deiner Schwachheit helfen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das habe ich so stark in meinem Leben erfahren können, dass Gott mir immer dann besonders nah gewesen ist, wenn ich mich am Tiefpunkt befangen habe. Wenn ich gedacht habe, Mensch, mit mir kann's ja gar nicht mehr gut weitergehen. Irgendwie, ich bring's ja gar nicht und das ist irgendwie alles Käse. Wenn bei mir nichts mehr ging, dann konnte Gott endlich wirken. Dann war es nicht mehr ich, der irgendwie gemacht hat und getan hat, sondern dann konnte Gott endlich wirken und Dinge in meinem Leben tun, die ich mir gar nicht ausmalen konnte. Und es ging in eine gute Richtung. Und auch heute komme ich halt noch ständig an meine Grenzen, wo ich feststelle, dass es anscheinend nicht weitergeht. Und je mehr man auch Verantwortung hat, denkt man, oh ja, das ist ja alles toll und dann hat man da Leute und dann, oh, da ist man so richtig der Chef und so. Aber je mehr Verantwortung man hat, desto mehr kommt man auch wieder an die Grenzen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber je mehr ich machen kann, desto mehr habe ich auch Grenzen um mich herum. Und ich stoße ständig an Grenzen, an Dinge, wo ich stecken bleib, in dem Problem und hier und mit den Mitarbeitern und oder auch Kollegen und wie auch immer. Ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist wirklich nicht so einfach alles immer. Aber was mir da hilft, dass wirklich Gott bei mir ist, dieser Vers hilft mir, dass wenn ich mich schwach fühle, Gott möchte stark sein und mich durchtragen. Und auch du, such die Beziehung zu Gott. Frag ihn, bezieh ihn mit ein. Frag ihn, was er für dein Leben bereit hat. Rechne damit, dass er auch wirklich antwortet. Und wenn du meinst, du hast ihn verstanden, frag vielleicht andere und dann, hey, was denkst du darüber? Ich habe so den Eindruck gehabt, das und das und was denkst du? Wie auch immer. Und ganz häufig ist es so habe ich es erlebt, dass Gott aus seiner Kraft heraus ganz viele Dinge sofort bewegt oder sofort im Sinne von, was weiß ich, keine Ahnung, ein Tage, zwei Wochen, drei Wochen oder auch nach einer gewissen Zeit, zu seiner Zeit, Antworten schenkt fürs Leben. Das ist der eine Vers. Abschließend der andere Vers, der mir viel bedeutet. Der heißt, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh an die Waffenrüstung Gottes, damit du bestehen kannst gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus im 6. Kapitel. Ich habe hier so ein Gummiarmband, diese Dinger, ich weiß nicht, wie sagt man sonst dazu? Keine Ahnung, irgendwie sowas, ja, so ein Gummiding. Trage ich jetzt schon seit, weiß nicht, 2-3 Jahren. Und da steht was drauf. God Strong. Das ist so eine Anlehnung. Kennt ihr da Armstrong? Wisst ihr noch, da diesen Radfahrer da, Seriengewinner, Tour de France? Der war ja krebserkrankt und hat so eine Geschichte da ins Leben gerufen. So eine Stiftung, nannte sich dann Life Strong. Also einfach so Kampf gegen Krebs und lasst uns gegen angehen, lasst uns stark sein für das Leben, so ungefähr, Lifestrong. Und der hat dann angefangen mit so Gummiarmbändern, die waren in gelb und da stand dann Lifestrong drauf. Und dann, meine Christen kopieren dann auch irgendwann mal so ja, gute Ideen. Und dann in dem Fall habe ich das irgendwann mal gefunden, da hieß es dann Godstrong, so eine kleine Anlehnung. Aber auch, und dann steht dann weiter, Epheser 6, Vers 10 bis 11. Und das ist für mich eine ganz große Erinnerung auch, die Stärke Gottes, an die Stärke Gottes immer wieder erinnert zu werden. Tagtäglich, wenn ich mir dieses Ding angucke, ist das für mich eine Ermutigung, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich weiß, wenn ich mit Gott im Bunde bin und die Beziehung zu ihm pflege, dass dann Dinge möglich sind, die ich nie für möglich halten würde. Das habe ich erfahren. Wenn diese überraschenden Auswege aus Situationen kommen, die für mich ausweglos scheinen. Wenn ich ihn um Rat frage und ihn mit einbeziehe in mein Leben und von ihm erwarte, dass er einen guten Plan für mich hat, dann können aus so Riesen im Leben plötzlich Zwerge werden. Dinge, die mir groß erscheinen, wo ich denke, schaffe ich doch gar nicht. Und plötzlich schaffe ich's. Ich weiß jetzt nicht, was dich alles so beschäftigt, was dir Stress macht und vielleicht bist du gerade in einer Sackgasse und weißt auch nicht weiter. Dann sage ich dir, lass dich wieder ganz neu auf Jesus ein oder vielleicht auch das erste Mal. Bezieh ihn in dein Leben mit ein, lass du ihn Herr sein. In einem alten Lied, was ich so aus alten Jugendbundzeiten noch kenne, da ist so eine Strophe, dann wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Altes Lied, aber top aktueller Inhalt. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Lass ihn deine Stärke sein. Lass ihn für dich kämpfen. Mühe dich nicht ständig immer selber ab, bis du nicht mehr weiterkommst. Könnte vielleicht lernen aus dem, was ich so gemacht habe, was ich nicht richtig gemacht habe, lieber rechtzeitig mal fragen und nicht dann irgendwo einfach so weiter vorwärts stolpern und irgendwo dann an eine Sackgasse kommen. Ich denke mal, es gibt nachher im Anschluss noch die Möglichkeit, auch Gespräch zu suchen oder auch für sich beten zu lassen. Wer Interesse hat, gibt dann die Mitarbeiter vom Higher Ground Team oder ich auch oder wie auch immer. Also wenn ihr mögt und sagt, Mensch, jetzt heute Abend will ich da das jetzt auch nochmal ganz neu festmachen mit Jesus, sagen, hey, ich will mit dir jetzt wieder ganz neu oder das erste Mal gehen. Da gibt's eine Möglichkeit, dann können wir für euch beten. Oder ihr seid einfach in einer Situation, wo ihr nicht wisst, es geht nicht mehr weiter, keine Ahnung, Ausbildung, Schule, Beruf, Beziehung und. Wir können doch einfach nur für euch beten. Ihr sagt uns, was Sache ist, das wird nicht kommentiert, da redet keiner drüber, das bleibt seelsorgerliches Geheimnis. Nutzt das, wenn ihr mögt. Nachher im Anschluss dann, wenn dann das letzte Lied verklungen ist, denke ich. Wird der Andreas auch nochmal zu einladen dann. Also, heute kann der Tag sein, wo du nicht mehr alleine kämpfen musst für alle Zukunft. Nutze es. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen.